Happy Shooting, Folge 275. Bin dann mal weg. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyercamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jo. Ja, da geht's gleich wieder los. Heute eine
knappe Sendung. Das können wir, glaube ich, jetzt schon mal echt prophezeien.
Wir müssen richtig Gas geben heute. Das heißt, wir werden eine Stunde heute machen, egal was passiert.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, da sind wir. Happy Shooting.
Ja, und ich muss wieder pünktlich um 18.30 Uhr hier den Fuß aus der Türe setzen. Also,
wollen wir doch gar keine Zeit verlieren. Es soll um Fotografie gehen und zwar heute mit diesen Themen.
Du klingst schon wieder wie ein Karussellbremser. Wir ermitteln einen Gewinner.
Richtig, wir haben einen Linktipp von Birgit für Taschen für Fotografinnen.
Wir haben einen Videotipp von Alex zum Thema Großformat.
Und von Tobias eine Frage zum Thema, welchen Film soll er denn wohl einlegen?
Genau, Tom möchte seine Kamera putzen.
Peter möchte eine große Graukarte benutzen.
Julian hat uns was geschickt zum Thema 70 bis 75 Jahre alte Kodachrom-Bilder und zwar richtig schön große.
Richtig geile, jawohl. Sebastian hat ein Audioboo zum Thema Regenbilder geschickt.
Jan hat was geschickt zum Thema Schärfentiefe, Vergleich Crop und Fullframe. Ist ja gerade mein Lieblingsthema.
Der Marc hat uns zwei Audioboos geschickt. Einmal einen Nachtrag zum Geräuschrätsel und einmal einen Nachtrag zur Leica Monochrom und zur X2.
Ja, der Andi hat eine Frage zum EOS 50D-Hack.
Wo sind wir? Achso, der Les Passionaut hat einen Linktipp zu den New York City-Fotos.
Ja, dann haben wir Geräuschreißel, aber zuerst sagt uns jemand hier Hallo.
Richtig, und zwar?
3, 2, 1. Önsker dir gute Bilder.
Cool. Das war was Nordisches.
Richtig, ich mach nochmal.
3, 2, 1. Önsker dir gute Bilder.
Das ist Norwegisch und...
Önsker dir gute Bilder. Ja. Wow.
Na, du kannst das aber gut. Jahrelang Norweger gewesen, wa?
So ungefähr. Nee, Norweger Pullover mal getragen.
Ah, daher kommt das.
Übrigens, wer die Sendung dann in normaler Geschwindigkeit hören möchte, die meisten Clients haben so eine Halbgeschwindigkeit-Einstellung, weil ich glaube, wir sind heute sehr hyper.
Das macht nichts. Der Christian hat das wieder eingeschickt, einer seiner Kollegen, und er schreibt, auch hier gab es Probleme bei der Übersetzung. Also das heißt jetzt hier eher, ich wünsche gute Bilder. So soll es sein. Ja. Und dann haben wir ein Geräuschrätsel. Nochmal? Das fiept so einmal. Ne? Das hat uns der Bernd geschickt.
Klasse.
Hören wir nachher, was das ist.
Sehr klasse. Ja, außerdem haben wir, ich glaube, heute haben wir auch wieder eine sehr audio-boo-lastige Show.
Ja, was ich habe ja gesagt, da hat sich einiges angesammelt. Das muss ja mal weg, ne?
Das finde ich klasse, dass ihr da draußen auch mal zu Gehör kommt. Und als erster kommt zu Gehör der Les Passionaut.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Les Passionaut aus Stuttgart. Ich habe noch ein kleines Last-Minute-Boo für die Sendung heute Abend. Eine Sache, die gestern durch die große Online-Presse gegeistert ist an verschiedenen Stellen. Die Stadt New York City hat ein riesiges Archiv veröffentlicht von 870.000 Bildern, die sie eingescannt haben, aus 150 Jahren Stadtgeschichte. Da sind viele Polizeiaufnahmen dabei, viele Aufnahmen, wo einfach Gebäude kartografiert wurden sozusagen, also Haus für Haus abfotografiert und eben auch ganz viel, was so Richtung News und Straßenfotografie geht. Für mich hat es so ein bisschen Potenzial von dieser Vivian Mayer-Geschichte vor ein paar Jahren, auch wenn da jetzt natürlich kein einzelner Name dran geknüpft ist, sondern das von vielen Angestellten der Stadt und Journalisten fotografiert wurde, das Material. Der Link dorthin ist www.nyc.gov/html/records/html/gallery/home.shtml. Eine super E-Mail-Adresse, aber vielleicht tippt ihr sie ja in die Shownotes, wenn ihr es interessant genug findet. Ja, 3, 2, 1, Happy Shooting. Schönen Abend noch, ciao.
Klasse, das hatte ich auch mitbekommen. Also es ist New York City Department of Records, die da ja so richtig schön dick was online gestellt haben. Und auf der Seite gibt es dann auch so einen ganz kleinen Link, wo dann hinten steht, hier bitte Galerie angucken. Und ich bin da mal so ganz kurz ein bisschen drüber. Ich habe noch nicht genug Zeit gehabt, richtig tief einzutauchen. Aber ich glaube auch 870.000 Bilder, die taucht man nicht mal eben so, so ein. Aber das sind tatsächlich klasse historische Bilder, teilweise mit also teilweise auch mit richtig künstlerischem Wert, obwohl es ja, glaube ich, eher ein Archiv ist, sind da tatsächlich auch richtig schöne, dicke Dinger drin. Also hier zum Beispiel, was haben wir denn hier? Irgendwie Bild von großen Schiffen und solchen Geschichten. Also eine ganze Menge Zeug.
Kannst du den Link mal kurz mit in die Shownote-Aufzeichnung backen? Dann muss ich mir den nachher nochmal raushören.
Mache ich natürlich. Super. Und ja, also lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen. Sind hübsche Bilder und ich finde es immer überhaupt klasse, so historisches Zeug anzugucken.
Jo. Dann geht's weiter mit dem Andi.
Ja, hi, hier ist der Andi. Ich habe da mal eine Frage an die Hörer, und zwar an die, die genau eine EOS 50D haben. Und zwar, wer von euch hat denn den tollen Framework-Hack installiert und womit ihr dann mit eurer 50D filmen kann, und wer kann mir da einen Tipp geben, welcher der beste ist und wo man halt eben feines Zeug rausbekommt. Wenn irgendjemand davon Ahnung hätte, wäre das sehr nett, wenn er mir das sagen würde. Okay, ja, danke schön. Tschüss, schönen Abend noch.
Jo, schönen Abend. Geben wir hiermit gerne weiter an die Community. Also wer hat eine 50D und hat diesen Firmware-Hack draufgespielt für die Videofunktionalität?
Ja, schreibt das in die Shownotes. Folge 275 auf happyshooting.de. Genau. Und jetzt kommt der Marc zu Wort, Leica Monochrom.
Ja, moin ihr zwei, hier ist Marc aus Bremerhaven. Ich wollte was zur Folge 271 sagen und ergänzen zum Thema Leica. Wie ihr wisst, bin ich ein bisschen Leica-Fan. Ich hatte ja auch schon die eine oder andere Leica und daher kann ich so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Also, die Leica Monochrom sieht aus wie die Leica M9P, wo gegenüber der normalen Leica M9 vorne das Logo fehlt. Dieses rote von Leica, und dort ist nur eine Abdeckschraube, hinter der sich die Justage des Messsuchers befindet. Die M9P ist übrigens noch anders gegenüber der M9, die hat hinten noch ein Saphirglas, was extrem kratzfest ist. Ob die M monochrom das hat, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, sonst hätten sie es auch erwähnt. Alle drei Sensoren haben übrigens einen CCD-Sensor, die alle keinen Anti-Aliasing-Filter haben, also nicht nur so ein bisschen, sondern gar keinen. Soweit ich weiß, hat die M8 auch schon keinen. Also in Verbindung der entsprechenden Objektive von Leica, eine extrem geile Qualität, schön scharf und so weiter und so fort. Moiré hatte ich eigentlich eher selten das Problem, wenn ich ehrlich sein soll. Thema X2, also Sucher abklappbar ist der elektronische Sucher, nicht der Spiegelsucher. Den gab es übrigens auch schon bei der X1. Und die X2 ist auch nur 200 Euro teurer als die X1. Mal gucken, inwieweit der Autofokus wirklich so deutlich besser ist und die Kamera wirklich so deutlich besser ist wie die X1, muss sich mal so zeigen. Na, schauen wir mal. Ansonsten hoffe ich, dass ich mal wieder irgendwann mal das schaffe, zum Workshop zu kommen. Nicht, dass mich mal irgendwann mal einer überholt, wobei ich gehe davon aus, dass Thomas oder so mich bestimmt schon überholt hat. Also 3, 2, 1, Happy Shooting, tschüss. Übrigens, ich wollte ein bisschen was ergänzen. Chris, du hattest gesagt, dass das ja so viel günstiger ist, wenn man nur schwarz-weiß fotografieren möchte, dass man einfach nur einen Film hinten einlegt. Kauft dir mal eine Leica MP oder eine Leica M7, wenn, dann muss man das ja auch mit Leica vergleichen. Ist zwar günstiger, aber auch nicht so wahnsinnig viel günstiger. Ciao.
Also Marc, unser langjähriger viel Workshopper, ja, wäre schön, wenn du mal wieder kommst. Hast du natürlich recht. Also wenn ich jetzt einen Leica als Maßstab nehme, dann ist das mit dem Schwarz-Weiß-Film fotografieren auch nicht mehr so ganz billig. Nee, mein Maßstab ist doch dann eher so eine gediegene Mamiya oder sowas. Da habe ich übrigens gerade auf Tips from the Top Floor, rede ich da gerade mit dem Alan Attridge genau über diese Thematik, ne? So Kameras kaufen und mit wie geht der Schritt aufs Mittelformat und so. Also wer des Englischen mächtig ist, der sollte sich dann das mal bei Tips from the Top Floor anhören. Ist
jetzt in welche Folgennummer? Hast du die im Kopf gerade?
Das müsste jetzt die 555 werden, glaube ich. Ah, okay. Die wird irgendwie, also wenn die Sendung hier raus ist, müsste die andere auch schon draußen sein, hoffe ich mal. Nee, war einfach mal ein ganz nettes Gespräch und dachte ich, komm, wenn wir uns da schon drüber unterhalten, dann nehmen wir es auch auf.
Klar.
Ja, nee, ansonsten, die Leicas. Also ich will ja, ich hab jetzt vor kurzem mal wieder mit so einem schönen Leica-Objektiv spielen dürfen, allerdings angeflanscht über einen Adapter an eine Sony Nex 7. Aha. Aber auch das hat Spaß gemacht. Ist nicht meine. War von jemand anderem, aber auch das hat Spaß gemacht. Also die Objektive sind schon, das sind alles so richtige Sahneschnittchen.
Schreibt hier im Chat auch gerade der Expresskasse. Mamiya bringe ich auch mit nach Inzighofen.
Ja, mach das mal.
Bin ich mal gespannt, ne?
Da wird es schon auch am Rande so schon die eine oder andere Möglichkeit geben, analog abzugeeken, ja.
Na klar.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ist ja auch nicht mehr lang.
Nee, diesen Monat noch.
Ja, ich bin ja gerade mittendrin am Flüge buchen für USA, weil danach kommt ja bei mir dann, im August geht's ja in die USA und nach Washington und dann nach San Francisco. Mhm. Oh, da fährt gerade ein Mofa vorbei.
Hört man.
Zweitakte.
Ja,
hört man immer gerne. Zweitakte hört man immer gerne, vor allem wenn sie Laub pusten. Nee, also ich flieg ja dann in die USA, geh nach Washington, mach dann Workshop und dann nach San Francisco, da gibt's dann wieder mal einen Fotoday. Das habe ich ja vor ein paar Jahren schon mal so 2-3 Mal gemacht. Da kriege ich im Prinzip die von Leo Laporte die Schlüssel fürs Twitch-Studio. Dann sagt er, hier, mach mal, die nächsten 3-4 Stunden gehören dir.
Ah,
und da bin ich jetzt. Ja, das machen wir wieder. Und da bin ich jetzt mal noch am Suchen nach ausgefallenen Fotografen. Also ich habe jetzt einen am Wickel, der schon, also möglicherweise kommt der, das ist noch nicht ganz sicher, ob der Zeit hat, aber der macht Aerial Kite Photography, also Luftfotografie von Drachen aus.
Okay.
Also da gibt's eine ganze Subkultur wohl.
So am Gerüst dann installiert oder wie macht er das? Da wird er dann erzählen.
Drachen steigen lassen.
Ach so, nicht selber fliegen dabei.
Nein, Drachen steigen lassen. Ach also vom so. Boden aus Luftfotografie.
Verstehe.
Und ja, also falls noch jemand Tipps hat für Fotografen, die, sagen wir mal so, etwas aus dem Mainstream rausstechen, also nicht so, also so üblicherweise so Architektur, Porträt und Co., das kennen wir jetzt dann alles schon. Also ich will tatsächlich mal wieder so ein bisschen die Randgestalten mir anschauen und was da so alles außerhalb der Mitte passiert. Also wer da Tipps hat, der darf mich mal direkt anmelden, chris@chrismarquardt.com. Und am allerbesten ist es noch, wenn diese Fotografen in der Bay Area, also in der Gegend von San Francisco wohnen, so Nordkalifornien, weil im Studio wäre es natürlich noch besser. Das Studio ist ja dann nördlich von Kalifornien, nördlich von San Francisco in Petaluma und da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf. So 3-4 Stunden nur Fotografie, das wird so geil.
Ist eigentlich von dem letzten Fotoday, sind da schon alle Episoden irgendwie online?
Da gibt's wohl noch 1-2, die irgendwo stecken geblieben sind, aber sind nicht verloren, sind nur. Das werde ich dann wahrscheinlich im Rahmen des Aufarbeitens dieses diesjährigen Fotodays werde ich die dann wahrscheinlich auch mit noch online stellen. Nach. Die flutschen dann irgendwie so mit durch. Nee.
Alles klar.
Und dann Toronto und dann geht's nach Dingenshausen, nach Canyonlands, also Nationalpark.
Dingenshausen.
Und danach noch nach Kansas City und da ist dann noch irgendwie so eine Fotokonferenz und dann reicht's aber wieder. Dann bin ich im September wieder da. Und da bin ich jetzt gerade im Flüge buchen und da muss mich gerade tierisch ärgern. Du hast es im Vorfeld mitbekommen, United Airlines mag irgendwie meine Kreditkarte nicht.
Das stimmt, aber naja.
Na gut.
Ich drück dir lieber die Daumen, dass sie nur Gitarren kaputt machen und nicht auch Fotoequipment zerstören.
Das kommt alles ins Handgepäck, da müssen sie sich schon anstrengen. Jo, der Marc hat uns noch mal was hinterlassen.
Ja, der konnte es nicht lassen.
Ja, moin ihr zwei, hier ist Marc aus Bremerhaven nochmal. Nochmal eine Ergänzung zur Folge 271, das Geräuschrätsel.
Ja, moin hier zwei, ich bin's nochmal, Marc aus Bremerhaven. Nochmal eine kleine Ergänzung zur Folge 271, das Geräuschrätsel. Das erste Geräusch ist nicht, glaube ich zumindest, ist nicht das Aufklappen des Lichtschachtsuchers, sondern das Hochschnalzen der kleinen Lupe, die oftmals da ja auch noch drin ist. Ich habe nämlich das Geräusch nämlich am Anfang relativ schnell erkannt und hatte eigentlich damit gerechnet, dass das eine Rollerflex ist, beziehungsweise eine 2,8 GX. Bis dann, 3, 2, 1, Happy Shooting, tschüss.
Der Trend geht zum Doppeleinstieg.
Ja, wahrscheinlich irgendwie unterwegs abgebrochen oder so.
Ja, also gut, das kann natürlich sein. Also gibt's ja diese Sucherlupe bei diesen Klappschachtkameras, also wo oben so durch den Lichtschacht reinschaut. Da kannst du einmal so die quasi auf Bauchhöhe halten und dann von oben reingucken, so mit dem Abstand, so mit beiden Augen dann. Mhm. Oder du klappst dann eben diese Sucherlupe hoch und gehst dann direkt mit dem Auge dran und dann hast du tatsächlich einen Riesensucher. Und die klappst du meistens hoch, die ist mit so einer Feder und dann drückst du rechts auf den Knopf, also so Sprüngel und dann klappt die da quasi hoch. Ja, kann gut sein, dass es das war, ja. Na, sehr schön.
Immerhin, er hat's erkannt.
Er hat's erkannt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Ich hab was geschenkt gekriegt, also jedenfalls temporär.
Wie?
Soll ich da mal drüber erzählen? Da muss ich, muss ich vorher hier starten.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wie jetzt? Also wenn Ingo dir was geschenkt hat, dann geschickt hat, dann ist es kein Geschenk, Boris, sondern du musst es hinterher jemandem abgeben. So sind die Regeln.
Verdammt.
Wollte ich jetzt nur sagen.
Ja, diesmal waren nämlich in dem Karton ganz viele tolle Sachen, unter anderem ein Kickstarter-Projekt, das es ans Tageslicht geschafft hat, und zwar den Capture Camera Clip.
Ah, ja, natürlich, klar. Ja? Schon davon gehört.
Also, wir haben ja schon über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, die Kamera irgendwie am Körper zu befestigen. Da gibt's ja verschiedene Sachen, wie diesen Spider-Holster und ähnliches. Und dann gab's eben auch aus euren Reihen, liebe Hörerschaft da draußen, gab's den Hinweis auf dieses Kickstarter-Projekt, dieses Capture Camera Clip System. Ja, und das ist nun tatsächlich was geworden. Also da gab es wohl genügend Leute, die das unterstützt haben. Jetzt gibt es das und es gibt es jetzt auch bei enjoyercamera.com, die diesen Podcast dankenswerterweise unterstützen. Denn dadurch bin ich jetzt in der Lage, das Ding hier in der Hand zu halten. Hier, klapp, klapp. Ich habe es mal losgeschraubt, dann klappert das ein bisschen.
Hast du einen neuen Kastagnetten ausgepackt?
Richtig.
Steigst du es in die Musik
ein? Wenn es festgeschraubt ist, klappert da überhaupt nichts dran. Also ich habe, das cool. Ist so eine kleine Pappverpackung, wo das drinne ist. Und in dieser Pappverpackung ist dann so ein kleines, ja, wie heißt diese Kunstfaser hier, dieses, nicht Seide, sondern künstlich, Nylon. So ein kleines Nylon-Täschchen ist da drin und da drin ist dieses vermutlich aus dem vollen Aluminium oder so gedrehte Haltesystem drin, das ziemlich pfiffig aussieht. Ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte noch keine Chance, es jetzt wirklich am Gürtel oder Rucksack auszuprobieren, weil ich leider noch nicht dazu gekommen bin, wieder loszuziehen mit der Kamera. Will ich aber unbedingt nochmal machen, da kann ich gerne nochmal einen Nachbericht liefern. Aber die Machart, wie das Ding hier gebaut ist, hat mich erstmal glattweg umgehauen. Du musst dir das so vorstellen, du hast auf der Rückseite eine Platte, die dann an deinem Körper dran ist. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Rucksack, ja, dann hast du diesen Trageriemen, diesen Schulterriemen und da willst du es jetzt dran befestigen. Dann kommt diese rückwärtige Platte, die ist ganz, ganz glatt und auch leicht gewölbt, die liegt dann am Körper an. Und da drüber ist dieses Haltesystem. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Haltesystem an den Gurt? Es muss ja irgendwie draufgefädelt werden. Also, was muss ich machen? Muss ich den Gürtel da oder irgendwie da durchstecken oder durchfriemeln? Nee, musste nicht. Denn es gibt links und rechts gibt es so zwei Schrauben. Mit so einer Art, ja, Flügelmutter ist es nicht, aber mit so einer vierseitigen, anfassbaren Schraubenkopf, was auch immer. Das kann man losschrauben. Die eine Seite ist federnd gelagert, damit da mal ein bisschen Spannung drauf ist. Und dann klappt man dieses ganze System auf. Ich kann das also wirklich hier 180 Grad irgendwie einmal rotieren. Dann ist es komplett offen. Und wenn es einmal komplett offen ist, dann kann ich diese Platte unter dem Gürtel oder unter diesem Gurt durchstecken. Dann liegt der Gurt oben auf der Platte drauf, ist komplett offen. Und das Haltesystem schwenke ich dann einfach wie so eine Tür, wie so ein Gartenzaun oder so, über den Gurt wieder drüber. Mach das Ganze zu und ziehe dann die Schrauben so weit wieder an, bis das Ganze fest ist. Damit ist das Ganze also flexibel, egal wie dick dieser Gurt ist. Das ist halt interessant dabei. muss kein schlanker Gurt sein, das kann auch so ein richtig dicker Nylongurt von so einem Rucksack sein.
Wie breit darf der Gurt sein?
Och, müsste ich jetzt messen. Wie breit ist
das? Also auf den Bildern sieht das so nach 10 Zentimetern sieht das aus.
Das
kann man auch richtig breite Riemen
rein. Ja, also das ist richtig ordentlich. Das dürfte für wirklich jeden Gurt passen. Da bin ich mal von überzeugt. So, und dann hast du das obere Teil wiederum. Das besteht aus zwei Teilen, nämlich einmal das Haltesystem als solches. Muss man sich vorstellen wie eine Platte. Wie so eine Schnellwechselkonstruktion, wo dann die Schnellwechselplatte reingeschoben wird, wie auf so einem Stativkopf. Das ist dann da dran. Ja, und dann gibt es eben die eigentliche Schnellwechselplatte, die übrigens AK Swiss kompatibel ist.
Wer also sowas hat, der kann dann einfach die alten Platten da benutzen.
Das weiß ich nicht, weil die hier ist quadratisch.
Also oder passt die aufs AK Swiss drauf?
Diese so passt aufs AK Swiss, ganz genau. Also wenn du diese Platte jetzt unter deine Kamera machst und du hast aber auch noch ein Stativ mit einem AK Swiss kompatibel im Kopf, dann geht das auch.
Und die Platte hat unten nochmal ein Gewinde. Das heißt, du kannst an die Platte unten nochmal was anderes dran schrauben.
Du kannst an diese Platte noch was anderes dran schrauben, wenn du willst. Oder manche Kameras haben ja dann vielleicht auch die Möglichkeit, so einen Verdrehschutz oder sowas zu machen. Ich nehme an, dass du dann da irgendeine kleine Schraube reinschrauben kannst. Und damit das Ganze dann irgendwie fixiert wird, keine Ahnung. Ganz witzig gemacht. Und ja, das Ganze fixiert sich. Also ich habe es jetzt gerade mal reingeschoben, jetzt kann ich es nicht lösen. Dann gibt es hier an diesem Haltesystem einen roten Knopf. Und erst wenn ich den reindrücke, kann ich die Platte rausziehen, also damit eben auch die Kamera lösen. Ich muss keinen Knopf drücken, um das Ganze reinzustecken, sondern das schnappt dann so ein, ist automatisch so federnd gesichert. Und wem das noch zu unsicher ist, also wenn man jetzt sagt, okay, Kamera habe ich jetzt wieder an den Gürtel dran gemacht, jetzt möchte ich aber in den nächsten 10 Sekunden die Kamera nicht mal eben wieder runternehmen, sondern ich will jetzt ein längeres Stück laufen und ich habe Angst, dass ich da gegen diesen roten Knopf komme, dann gibt es auf der gegenüberliegenden Seite nochmal eine Schraube, die man reindrehen kann, bis man eben anstößt, bis es fest ist und dann rutscht diese Platte, diese Schnellwechselplatte nicht mal dann raus, wenn dieser rote Knopf gedrückt wird. Also auch mit Gewalt ist da nichts zu wollen. Das ist wirklich fest. Wenn man es dann wieder loshaben will, erst die Schraube lösen. Und das ist gar nicht viel, was man da tun muss. Ich will es gerade mal machen. Ich habe es jetzt festgeschraubt. Jetzt ist es bombenfest. Jetzt mache ich hier so einmal drehen und es geht wieder raus. Also so zwischen Daumen und Zeigefinger eine Umdrehung nach rechts.
Also es ist eine Verriegelung.
Ist fest, einfach. Einmal nach links, ist wieder lose. Verriegelt das Ganze nochmal. Also doppelt gesichert dann. Macht einen unglaublich hochwertigen, sehr stabilen und robusten Eindruck und ich kann es eigentlich kaum erwarten, das Ding mal irgendwie an Rucksackgurt oder an Ledergürtel festzumachen. Ganz, ganz klasse. Lass mich mal kurz auf die Webseite gucken. Wir haben nämlich auch einen Kommentar gekriegt, ob wir nicht mal die Preise dazu sagen könnten, dass man mal eine Hausnummer hat. Das Ding liegt hier bei 79,99 Euro und rein von der Verarbeitung her ist es das auf jeden Fall wert. Wie sich das jetzt im Alltag bewährt, muss ich halt nochmal ausprobieren. Aber das scheint mir eine sehr, sehr schöne Alternative zu sein. Wer jetzt sagt, den Spider-Holster, der passt bei mir nicht, weil ich will es nicht an Hosengürtel tragen, sondern ich möchte es viel lieber irgendwo vor der Brust tragen oder am Bauchgurt von meinem Rucksack haben, der sollte sich das Ding hier mal angucken. Super verarbeitet.
Und wer sehen möchte, auch mal in Aktion, es gibt bei Enjoy Your Camera auf der Website auch ein Video dazu, wie für viele andere Produkte auch. Und da wird das mal vorgeführt, also kann man sich das durchaus mal angucken.
Genau, und 5% gibt's auf jede Bestellung bei enjoyyourcamera.com mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2012.
Klasse.
Tja, danke für die Unterstützung.
Sehr schön. Wir sind aber noch nicht ganz zu Ende mit den Audioboos. Wir haben ja noch ein bisschen mehr.
Richtig? Richtig. Wir haben zum Beispiel den Jan.
Moin, moin, ihr beiden. Hier ist der Jan aus Hamburg und ich habe heute mal eine Frage bzw. eine Aussage zum Thema Schärfentiefenvergleich, Cropkamera Vollformat. Ich habe mir das gerade mal angeschaut in so einem Dovmaster oder irgendeinem Formelsammlung für Schärfentiefe, Berechnungstools, Gedöns. Und war etwas erstaunt, als ich herausgefunden habe, dass der Schärfentiefenbereich oder die Schärfentiefe von einem 50 mm an einem Kropfformat, also 50 mm im Kropfformat, mit Blende 1.8 auf eine feste Distanz, also sagen wir zum Beispiel ein Headshot, nur der Kopf drauf, eine bestimmte Tiefenschärfe ergibt, sagen wir jetzt mal 25 cm. Und dass dieser gleiche Bereich, also 25 cm auf diese 3 Meter Abstand, mit dem gleichen Bildwinkel, sprich wieder nur der Kopf drauf, würde dann im Vollformat ein Objektiv ergeben mit der Brennweite 75 mm, wenn es jetzt da vorher ein Kopffaktor 1,5 war. Und bei diesem Objektiv mit der gleichen Bildwirkung erstmal, kommen wir auf die gleiche Schärfentiefe von diesen angenommenen 75 cm bei der Blende 4. Und das hat mich ein bisschen umgehauen. Das heißt doch, dass tatsächlich, dass ich praktisch mit einem Vollformatkamera, kann ich mit einem Standard-Zoom mit Blende 4 die gleichen Bilder machen wie an einem Crop-Kamera mit Festbrennweiten und der Brennweite 1.8. Oder habe ich da irgendwie einen Knick in der Logik? Wäre super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Macht weiter so und alles Gute. Viele Grüße, Jan. Ciao.
Also, du hast keinen Knick in der Logik. Es ist lustig, weil das Thema, das habe ich gerade auch in einer letzten der Folgen von Tips from the Top Floor ausführlich durchgekaut. Die heißt A Can of Worms und ist, glaube ich, die 554 oder 553 oder so. Nee, 554. Egal. Also, also generell haben wir drei Dinge, die auf die Schärfentiefe Einfluss haben. Das ist mal so erstmal so anerkanntes Wissen: die Blende, die Brennweite und der Abstand. Mhm. Soweit richtig.
Korrekt.
Ja, jetzt machst du eben nur eine Berechnung und das will ich jetzt gar nicht so tief vertiefen, aber irgendwie muss man so ein kleines bisschen auch hier die Büchse aufmachen, glaube ich. Also, stell dir vor, du nimmst das gleiche Objektiv und nimmst das mit der gleichen Blende und dem gleichen Abstand zu deinem Subjekt, nimmst das von der 5D, von der Vollformatkamera runter und tust es auf eine 7D, eine Crop-Kamera. Was passiert? Es passiert erstmal mit der Tiefenschärfe gar nichts. Eigentlich. Weil du hast eigentlich nur einen kleineren Crop. Das heißt, das 50 mm Objektiv wirft das gleiche Bild in die Kamera rein. Das wird da reinprojiziert. Ich habe einen schönen Vergleich gefunden. Stell dir vor, du sitzt im Kino und das Kino ist die Kamera. Und dann hast du jetzt den Projektor. Das ist quasi das Objektiv und dann wird dein Bild in die Kamera reinprojiziert. Also dann musst du dir einfach nur vorstellen, die Leinwand ist der Chip, der Sensor. Mhm. So, und jetzt machst du einfach die Leinwand kleiner. Das ist eine Crop-Kamera.
Den Vorhangstückchen zu.
Genau, dann siehst du quasi, dann hast du genau das gleiche Bild auf dieser Leinwand, aber die Leinwand ist kleiner, also der Sensor ist kleiner. Mhm. So, das ist der Unterschied zwischen Full-Frame und Crop. So, also müsste ja da theoretisch wie gesagt, der Ausschnitt wird kleiner, klar, du croppst ja, du siehst also weniger. Da müsste die Schärfentiefe erstmal komplett gleich bleiben.
Das Richtig? Ist auch erstmal so. Also die Schärfentiefe, die auf den Sensor fällt, ist erstmal gleich. Genau. Jetzt kommt Richtig. Aber das Problematische.
Jetzt kommt aber die Geschichte mit den Pixeln.
Ja, vor allen Dingen mit der Darstellungsgröße, weil du hast zwar einen kleineren Sensor.
Kommen wir gleich dazu. Okay. Lass mich mal kurz den Gedankengang so weiterführen. Also, du hast jetzt Pixel auf dem Sensor. Diese Pixel sind bei der 5D und bei der 7D unterschiedlich groß. Das heißt, du hast auch eine andere, allein schon dadurch wird sich die Schärfe ändern, weil, stell dir mal vor, du hast eben so einen kleinen Punkt, der ganz scharf auf dem 5D-Sensor ist. Da wird der Schärfe unter anderem auch dadurch definiert, dass der nur einen Pixel trifft. Wenn jetzt aber die 7D-Pixel kleiner sind als die an der 5D, dann trifft ja der Punkt vielleicht schon mehr als einen Pixel. Also der überschneidet dann schon diese Grenze von einem Pixel, weil die ja kleiner sind. Also hast du da schon mal das Thema Schärfe, das sich allein durch die Pixeldichte auf dem Sensor verändert. Und jetzt kommen wir zu dir, Boris. Nachher wird das Bild ja noch irgendwo hin ausgegeben.
Richtig. Und obwohl du einen kleineren Sensor hast, wird das Bild in derselben Größe ausgegeben, also wenn wir es jetzt jedenfalls vergleichen wollen, wie bei dem Vollformat, also beim 35 mm Format. Und damit findet eine stärkere Vergrößerung statt. Und damit vergrößerst du natürlich auch die Unschärfebereiche. Und da kommen wir dann zu dem Circle of Confusion.
Genau, das heißt, der Zerstreuungskreis auf Deutsch.
Die Zerstreuungskreise, die kleinen Scheibchen, die aufgezeichnet wurden, werden jetzt stärker vergrößert und damit wird auch die Unschärfe deutlicher gemacht.
Ja,
das ist erstmal so.
Ja, also hast du dann also Ausgabegröße und unterschiedlichen Circle of Confusion. Und das ist, wenn du da zum Beispiel nach doffmaster.com gehst, also da gehe ich auch ganz gern hin, da ist ja so ein schöner Schärfentieferechner, der hat sich quasi schon fast schon als Standard etabliert. Und wenn du da jetzt, da musst du auswählen, welche Kamera du hast und was du da eigentlich auswählst, ist dieser Zerstreuungskreis, weil der muss in diese Rechnung mit eingehen.
Genau, die gucken da eben nach, wie groß ist der Sensor und welche Pixeldichte hat der. Und dann berücksichtigt er das dann hinterher.
Also
jetzt ist es aber trotzdem so, wenn du jetzt ja das gleiche Objektiv, und das hat er ja schon richtig jetzt auch gemacht, der Jan, wenn du das gleiche Objektiv an die Cropkamera machst, hast du einen engeren Ausschnitt, was du ja fotografisch aber nicht willst.
So, und jetzt musst du also einen Schritt zurückgehen.
Das willst du auch nicht, weil dann würdest du die Perspektive ändern. Also schnallst du einen weiteren Winkel drauf.
Richtig.
Ne? So, und damit kompensiert man zwar schon ein bisschen was, aber wie gesagt, da spielen ein paar Parameter rein. Ich habe aber das mal durchgerechnet, was er da gemacht hat. Ich habe da mal die 5D mit der 7D verglichen. Und da kam ich bei den gegebenen Daten, also wir reden jetzt mal von einem 3 Meter Abstand, 50 mm, Blende 1,8, wie er es gesagt hat, an der Cropkamera, also einer 7D, hat bei mir bei der Rechnung ergeben, also bei diesem Doffmaster war ich glaube ich auch 25 Zentimeter. Wenn ich jetzt, stopp, ganz langsam. 25 hat er gesagt, ich kam auf 24 Zentimeter bei meinem Rechenbeispiel, also 50 mm, Blende 1,8 an der 7D, bei 3 Meter 24 Zentimeter. Wenn ich jetzt eine Full-Frame-Kamera, also in diesem Fall die 5D nehme, habe ich einen größeren Bildwinkel. Ich kriege also mehr aufs Bild. Wenn ich jetzt hier 50 mm da drauf schneiden würde, will ich nicht. Ich will den gleichen engen Ausschnitt haben. Dann sind das in diesem Fall 80 mm, weil die 7D hat einen Crop von 1,6. 50 mal 1,6 sind wir bei 80 mm. Nehme ich diese 80 mm auf 3 Meter, dann kann ich mich entscheiden, nehme ich eine Blende 2,8. Dann habe ich 23 cm gegenüber den 24, die ich eben hatte. Oder nehme ich Blende 3,2, habe ich 26 cm, also ein bisschen mehr Schärfentiefe. Also ganz so krass, Blende 1,8 gegen Blende 4 ist es nicht. Aber das Prinzip, was der Jan sich da ausgerechnet hat, stimmt schon. Das heißt, wenn du die gleiche geringe Schärfentiefe am Crop haben willst, die du auf einem Fullframe bei Blende 2,8 oder 3,2 hast, so in diesem Bereich, dann brauchst du am Crop tatsächlich schon eine Blende 1,8. Das ist erstmal so. Und das ist krass. Und das ist aber gerade der Punkt, dass du eben an dem Vollformat, das benutzen halt viele auch deshalb, weil du da eben noch geringere Schärfentiefen zaubern kannst. Du kannst also auch bei größeren Abständen noch mit einer geringeren Schärfentiefe arbeiten, um das Motiv freizustellen. Und so richtig krass wird das dann erst, wenn du wirklich dann dir mal anguckst, was beim Mittelformat oder sogar beim Großformat passiert.
Jo, also einfach mal hingehen zu doffmaster.com und da mal so in diesen Live-Doff-Rechner reingehen und plug da einfach mal so ein paar Werte rein in diese Felder und guckt mal, was passiert. Das ist schon ganz spannend zu sehen, wie dann teilweise eben tatsächlich mit unterschiedlichen Crops trotzdem ähnliche und oder andere Sachen. Also die Vergleiche sind etwas interessant, finde ich.
Und was noch dazu kommt, was in diesem Berechner immer nicht so rauskommt, selbst wenn du mit den 80 mm am Vollformat bei Blende 2,8 arbeitest und einen ähnlichen Schärfentiefenbereich hast wie am Crop mit 50 1,8, sieht der Hintergrund am Fullframe mit Sicherheit trotzdem deutlich sanfter, weicher und verschwommener aus als am Crop. Denn das, was dann hinten bei größeren Entfernungen passiert, bei 10 Meter, bei 20 Meter, bei unendlich, das hat ja auch eine große Wirkung auf das Bild. Und das geht eben nicht aus der berechneten Schärfentiefe hervor, sondern das hat dann damit zu tun, was dann das Objektiv weiter noch macht mit dem Hintergrund. Ja. Und das ist einfach eben auch nochmal ein Unterschied. Also das ist immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. So ist es beides Obst, schmeckt beides gut, aber nicht jeder mag beides.
Richtig. So, kommen wir, lassen wir das einfach mal ruhen hier. Das wird wahrscheinlich wieder die Kommentare voll machen. Letztendlich, bevor ihr euch solche Gedanken macht, geht raus und fotografiert. Macht einfach mal schöne Bilder. Und ja,
genau. Jetzt hören wir uns mal kurz zwar mit dem Equipment, was ihr habt. Denn genau. Es gibt heutzutage keine schlechten Spiegelreflexkameras.
Nicht wirklich. Und Nein. Jetzt hören wir uns mal den Sebastian an. Der hat uns nämlich auch noch was erzählt.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Sebastian aus Dresden. Ich habe gerade eine Fahrradtour hinter mir. Ich bin ein bisschen an der Elbe unterwegs gewesen und bin auf dem Rückweg von einem Regenschauer überrascht worden. Als ich dann durch die Stadt gefahren bin und die Stadt im Regen gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie schön es doch aussieht, wenn sich die Lichter auf dem nassen Asphalt spiegeln. Jetzt meine Frage, was mache ich in solchen Situationen mit meiner Kamera? Also, damit sie nicht nass wird. Und was sind die richtigen Einstellungen, um in Dunkelheit bei Regen gegen Licht und Co. zu fotografieren? Liebe Grüße aus Dresden, Sebastian.
Jo, danke Sebastian. Wie schützt man die Kamera? Plastiktüte.
Wäre die einfachste Möglichkeit.
Also so ein Gefrierbeutel oder sowas?
Ja, so ein Ziplock.
Machst du unten in den Boden, machst du ein Loch rein, da steckst du dann quasi die Kamera kopfüber rein, so dass durch dieses Loch vorne das Objektiv durchpasst. Kannst dann auch noch mit ein bisschen Klebeband irgendwie vorne festmachen. Haben wir hier auf dem Workshop schon oft gemacht. Und dann hast du quasi dann von hinten so diesen Beutel, in den du reingreifen kannst, und da bleibt die Kamera dann einigermaßen geschützt. Und aber auch so ein bisschen Regen kriegen die erstmal, können die eigentlich schon ganz gut ab meistens.
Forstmann sagt im Chat, Duschhaube gibt's in jedem Hotelbad.
Duschhaube auch keine schlechte Idee, aber dann ist das mit dem Zugriff ein bisschen schwieriger. Es sei denn, es ist eine durchsichtige Duschhaube, dass man zumindest sieht, wo man draufdrücken kann oder so. Ja. Ja, welche Einstellungen im Dunkeln bei Gegenlicht?
Also du hast ganz kurz, wer das nicht mit einem Plastikbeutel machen will, der findet natürlich, ich muss es sagen, nicht nur bei enjoyyourcamera.com, sondern nahezu überall auch Zubehör für Aufnahmen bei Regen. Da gibt's die diversesten Muster. Ich hatte mal auch von Enjoy Your Camera so einen Regencoat, so ein Raincoat getestet mit Camouflage-Optik. funktioniert nach demselben Prinzip. Gibt's aber eben dann in diversen Längen, also auch wenn man wirklich mit Tele unterwegs ist und so.
Hier möchte auch einer die Kamera einvakuumieren.
Einmal so durchs Laminiergerät oder was?
Super, klasse. Kannst auch gleich einmal in Kunstharz tauchen und dann aushärten lassen. Sehr schön. Nee, aber du hast natürlich schon recht, Sebastian. Was da abgeht, was da mit den Lichtern, mit den Reflexionen und so weiter abgeht, bei Nacht im Regen, ist natürlich schon der Hammer. Also das Festhalten, da hast du mit fast schon garantiert Bilder, die ein Hingucker sind. Welche Einstellung? Also generell, wenn es so extreme Situationen sind, wir reden ja jetzt plötzlich von massiven Kontrasten, also der Unterschied zwischen dem Dunkelsten und dem Hellsten im Bild, der ist ja dramatisch bei solchen Bildern. Da reden wir natürlich von, da wird die Kameraautomatik wahrscheinlich nicht mehr wirklich mitkommen. Also da wirst du wahrscheinlich irgendwo in den manuellen Bereich gehen müssen. Ich würde dir vorschlagen, also falls du dich noch nicht so tief mit dem Thema beschäftigt hast, stell da mal die Kamera auf eine mittlere ISO, was weiß ich, so Größenordnung 800. Stell dir mal die Belichtungszeit auf, weiß nicht, ein Fünfzigstel und dann eine Blende irgendwo Richtung weit offen und dann probierst du einfach mal aus. Mach mal ein paar Testbilder, die kannst du ja auch ohne Regen machen. Lichter gibt's ja genug und schau mal, wie da das Bild aussieht. Und taste dich mal so ein bisschen ran. Ich meine, das ist erstmal, wenn man jetzt nicht wirklich viel über Belichtung weiß und so, ist das die einfachste Möglichkeit. Einfach mal ein bisschen probieren.
So, und wenn man Freihand arbeiten will, einfach die Belichtungszeit genau. Mal so als Maß nehmen, dass man nicht verwackelt, wenn man nicht verwackeln will. Genau. Also haben wir ja mal schon mal gesagt, Daumenwert ist der Brennweitenwert. 1 geteilt durch Brennweitenwert. Also wenn du eine 50 mm hast, dann eine 50stel. So Pi mal Daumen, ne? Musst du mal ausprobieren.
Genau.
Ja, und dann rantasten, wie Chris schon gesagt hat. Im manuellen Modus geht es ja ganz, ganz schnell. Gerade wenn deine Kamera vielleicht sogar 2 getrennte Rädchen hat für Blende und Belichtungszeit, dann kann man sich ganz schnell mal rantasten, wo es dann gut aussieht. Vor allen Dingen kannst du im manuellen Modus auch mal ganz bewusst über- oder unterbelichten. Gerade so ein bisschen etwas unterbelichten kann schön sein, wenn du so harte Kontraste von den Lichtern hast, damit dir die Lichter nicht überstrahlen.
Jo, dann haben wir von Julian noch was bekommen. Der hat uns was über alte 75 bis 75 Jahre alte Kodachromen 4x5 Zoll Bilder geschickt. Und zwar schreibt er: Hallo Boris und Chris, ich bin via Facebook auf einen Blog gestoßen, der gestochen scharfe Kodachrom-Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg in einer atemberaubenden Qualität präsentiert. Alle Aufnahmen sind aus Rüstungsbetrieben in den USA, hauptsächlich Flugzeugwerften. Die Bilder sind qualitativ so hochwertig, dass ich zuerst dachte, es wären nachgestellte Aufnahmen, die mit einem modernen Spiegelreflex gemacht wurden. Ja, beste Grüße und weiter so, Julian. Und die Bilder, die schwirren schon im Weilchen rum. Und ja, da kann man mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was da so an Qualität drin steht. Also die sind tatsächlich aus dem Krieg und die, wenn man sich die heute anschaut, das sind einfach nur klasse Fotos, also mal abgesehen vom Thema, um das es da natürlich geht, aber auch so, was das Licht angeht und was die Schärfe und die Details angeht. Und da kriegt man auch so ein bisschen den Eindruck, wie viel Kontrolle man da zum Beispiel auch über Schärfentiefe hat mit so einer Großformatkamera. Also ja, macht Spaß, die anzuschauen.
Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich dachte früher auch immer, wenn jemand zum Beispiel Polaroid mal gesagt hat, was ich immer mit Kodak verbunden habe. Kodak war für mich immer Polaroid.
Und wenn Kodak und Polaroid hat aber gar nichts miteinander
zu tun. Nee, sag ich ja. Und wenn jemand gesagt hat, Kodak, habe ich immer an Polaroid gedacht. Aha. Und das ist schon mal der erste Irrtum. Und der zweite Irrtum ist, dass Polaroid nicht gleich immer diese klassischen Polaroid.
Diese Plastikbilder sind, die von so Motorchen so ausgeworfen werden.
Ja. Genau, diese Fertigkassetten. Weil was daraus kommt, ist ja mal eine Sache. Aber wenn man dann einen Polaroid mal in eine Mittelformatkamera reingelegt hat und hat da eine schöne Aufnahme gemacht, dann kommt da plötzlich eine ganz andere Qualität bei raus. Das war so mein zweiter Irrtum, den ich immer gemacht habe.
Oder Polaroid auf Großformat oder auf Supergroßformat. Richtig. Also da gab es ja alles Mögliche.
Ja, also das da unterliegt man immer vielen Irrtümern. Und wenn man dann solche Bilder plötzlich sieht und hat dann aber im Kopf irgendwie immer so eine kleine Ritsch-Ratsch-Klick mit Sofortbildautomatik, dann ist man natürlich umso geplätteter. Aber auch in diesem Fall, ich habe da mal reingeguckt in die Bilder, das ist wirklich atemberaubend. Also da...
Die sind aber auch alle gestellt. Ich meine, das siehst du dann teilweise am Licht. Die haben dann teilweise so richtig so fast schon so modernes Studiolicht da irgendwie drin. Also speziell die Innenaufnahmen, die sind alle höchst professionell.
Ja, das wird schon so ausgeleuchtet.
Ich bin mir sicher, dass das auch tatsächlich dann irgendwie so Propagandabilder waren damals im Krieg.
Das ist ja klar. Also die werden da schon jemanden geholt haben, der weiß, was er tut. Apropos weiß, was er tut, das möchte der Peter auch wissen. Der hat uns nämlich geschrieben: Hallo Happy Shooting Team, nachdem das Thema der Hinweis zur Graukarte immer wieder aufkommt, habe ich folgende Frage. Wie groß sollte die Graukarte mindestens sein? Bekanntlich bietet der Shop Enjoyer Camera Graukarten kleiner als Checkkarten an. Was macht Sinn und was nicht? Bis jetzt bin ich 10 Jahre digital ohne Graukarte ausgekommen. Ich bin jedoch bei Aufnahmen in Tempeln, Burma, Indien, mit viel Kunstlicht schon öfters an die Grenzen gestoßen, konnte jedoch alles dank RAW-Bearbeitung ausgleichen. Danke für einen Tipp, spart eventuell Lehrgeld. Gruß aus Nürnberg, Peter. Jo, Graukarten gibt's in allen Formen und Größen, möchte man sagen, wobei die Formen sind meistens rechteckig. Die Größen unterscheiden sich. Da musst du gucken, was für dich sinnvoll ist. Und sinnvoll ist immer das, was du noch sinnvoll mit deiner Karte, mit deiner Kamera auf die gegebene Distanz anmessen kannst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, dass du einen Weißabgleich machen willst, dann ist es schon schön, wenn die Karte so möglichst formatfüllend auch fotografiert werden kann. Die muss ja nicht scharf gestellt werden, insofern ist da die Naheinstellgrenze kein Problem. Wenn du jetzt aber zum Beispiel bei einer sehr kleinen Karte so nah rangehst, dass du das Licht, was du eigentlich jetzt einmessen willst, abdeckst, weil du dann Schatten wirfst, macht das natürlich keinen Sinn mehr. Wenn du die Karte also ein bisschen weiter weghalten musst, damit das Licht da auch drauf fällt und du sie dann aber nicht mehr formatfüllend kriegst, dann ist es wieder schwierig, wenn du in der Kamera den Weißabgleich machen willst. Also da muss man halt gucken. Ich bin bisher so mit A5-Größe ganz gut gefahren. Mir hatte auch mal jemand eine A4-Größe gegeben. Die war auch ziemlich cool. Mit der A4-Größe hatte ich nur am Ende das Problem, sie immer mitzunehmen. Also sie passte dann nicht immer in die Tasche.
Ja, und man muss natürlich aber auch im Hinterkopf behalten, die Graukarte ist zum einen natürlich der Helfer für den Weißabgleich, zum anderen aber auch möglicherweise der Helfer für die Belichtung. Das machen wir immer auch ganz ausführlich auf den Workshops. Und Ja, da muss man aber dann unterscheiden, weil es gibt dann Graukarten, die eine definierte Reflektivität haben. Also da gibt es zum Beispiel eben bei Enjoy Karma dieses Graukarten-Set, wo dann zwei so Karten drin sind, die also dann auch so eine definierte 17, irgendwas Prozent Reflektivität haben. Und das andere ist, gerade diese Scheckkarten, diese Plastikkarten, die sind dafür nicht geeignet. Die sind fürs Belichten nicht geeignet, weil die eine andere Reflektivität haben. Da wird also die graue Karte von diesen Plastikkarten wirft mehr Licht zurück, als die eigentlich soll.
Ist dann also das mehr heißt, für den Weißabgleich.
Das ist eine reine Weißabgleichskarte. Also man muss sich da tatsächlich vorher nochmal Gedanken machen.
Bei dem Weißabgleich übrigens wollte ich noch kurz ergänzen, da muss man jetzt auch wieder unterscheiden, ob man es dann in der Kamera schon machen möchte, weil man vielleicht nicht RAW fotografiert oder weil man RAW fotografiert und man möchte ein verbindliches Histogramm haben oder ein möglichst verbindliches Histogramm. Mhm. Wenn man das aber nicht möchte, weil man sagt, ich arbeite hier RAW, ich brauche hier nur irgendwo mal so ein für meine Pipette hinterher in der Bildbearbeitung irgendwo eine Referenz, dann reicht natürlich so eine kleine Scheckkarte, weil die legst du einfach einmal mit ins Bild, machst ein Foto, dann nimmst es aus dem Bild raus und dann fotografierst du weiter. Solange du das gleiche Licht hast, hast du hinterher ja im Lightroom, Aperture, wie sie auch alle heißen, im ersten Bild in deiner Aufnahme eine Referenz, die du mit der Pipette anklicken kannst. Dafür ist das dann wieder praktisch, weil die Dinger sind teilweise so klein, die schnallt man sich auch mal irgendwie an einen Schlüsselanhänger oder sowas.
Jo, dann hat der Tom uns geschrieben, hi Jungs, als treuer Fan und Zuhörer, mal wieder ein kleiner Fragebeitrag aus dem schönen Süden. Ihr habt jetzt schon tausendmal über das Thema Sensorreinigung gesprochen, wobei ich's habe ich jetzt nicht nachgezählt, ne? Vielleicht sind es auch gar nicht tausend, aber mal gucken. Wobei ich es immer noch nicht verstehe, weil meine Sensoren etc. in 23 Jahren reger Benutzung noch nie gereinigt werden mussten. Aber egal, vielleicht propagiert ihr heute, was propagiert ihr, wie eure No-Schutzfilter vorne drauf Philosophie auch dabei mal einfach das Prinzip frei nach dem Motto, wenn im Auto der Aschenbecher voll ist, kaufe ich mir halt ein neues Auto. Aber das nur am Rande.
Da muss ich mal kurz einklicken. Meiner ist übrigens wieder dreckig. Also es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie und wo man so unterwegs ist. Mhm. Und da ich da relativ wenig Rücksicht drauf nehme, wo ich so unterwegs bin, sondern eben auch bei trockenem Wetter irgendwo am Reitplatz stehe oder auf den Feldern rumkrieche, habe ich da doch ziemlich schnell auch mal irgendwie Staub oder Pollen drin.
Ja, ist das also schon mal nötig. Ja, und Bremsenreiniger sei hier nicht empfohlen. Ja, schreibt er weiter. Aber das nur am Rande. Was mich jedenfalls interessiert, gebt beziehungsweise sammelt doch mal ein paar Tipps, wie man seine Kamera am besten von außen reinigt. Sei es drum, damit sie wieder frisch ausschaut, man sie verkaufen will oder halt einen Putzfimmel hat. Schrieb er so, ich lese nur vor.
Steht da so, ja.
Gerade die gummierten Teile am Handgriff und die zahlreichen Ecken, Winkel und Spalten an meiner Kamera sind binnen kürzester Zeit ja doch schnell mit Blutschweißtränen und harten Fotografenalltags und vielleicht Handcreme patiniert. Gibt es da Pflegemittel, Schäumchen etc. wie beim Auto? Stichwort Bremsenreiniger. Muss ich nun wirklich meine alte Zahnbürste dafür opfern und so weiter? Liebe Grüße aus der Weltstadt mit Herz, Tom aus München. Also da bin ich komplett der Falsche, weil für mich ist die Kamera dermaßen Gebrauchsgegenstand, dass die, also ich klar, wenn ich jetzt im Schlamm rumgerobbt bin, dann wird die schon mal irgendwie feucht abgewischt mit einem feuchten Tuch, aber mehr kriegt die nicht bei mir. Ja, also mich darf man da nicht fragen. Aber ich könnte mir vorstellen, so Autozubehörzeug,
man
so
darf das schon mal Zeug machen. Und so. Also ich habe zum Beispiel ja auch schon mal erzählt, dass ich das Guckloch hinten da, das Reinguckloch, wie sagt man, Okular.
Ja, sowas putze ich natürlich
das
auch.
Das habe ich mal sauber gemacht.
Teile natürlich schon. Ist ja wohl klar,
Mann. Da habe ich mir einfach hier so ein Wattestäbchen genommen.
Ja, aber er redet doch von den Gummiteilen und von den Plastikteilen. Ja, nun
lass mich doch reden. Mit dem gleichen Teil kommst du auch schön in die Ecken ran. Habe ich ja auch gemacht, einfach mal durch die Ecken gewischt. Also dadurch, dass dieses Watteteilchen sich so schön in die Ecken drücken lässt oder in diese Spaltenmaße reindrücken lässt, kommt man da ganz gut ran. Wenn da, also bei mir hat es gereicht, einfach mit ein bisschen Feuchtigkeit, also einfach ein bisschen destilliertes Wasser da durchzugehen. Wenn es hartnäckig ist, könnte ich mir vorstellen, dass du da durchaus auch mit einfachem Waschbenzin irgendwelche Kleberückstände oder sowas runterkriegst oder irgendwie Fett lösen kannst. Das wird auch gehen. Und ansonsten ist meine Allzweckwaffe für so ziemlich alles im Fahrzeug oder an kunststofftechnischen Teilen stinknormaler Fensterreiniger. Also das Zeug, was man nimmt, um es aufs Fenster zu spritzen, da geht's dann los. Jo, und damit ist das ratzfatz wieder sauber. und glänzt. Ja, nur bei dieser Gummierung bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, bei dieser Gummierung, ich weiß nicht, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen habt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da so Armaturenbrett-Zeug vom Auto irgendwie auch funktioniert. Man muss bloß aufpassen mit den optischen Teilen.
So sieht's aus. So, der Alex hat uns auch was geschickt, und zwar einen Link-Tipp für euch, ein Video. Hallo Boris, hallo Chris, ich bin hier über ein tolles Video gestolpert. Der Begriff Großformat bekommt hier eine neue Bedeutung und zugleich war das Video eine Inspiration für mich. Ja, und dann gibt es einen Link zu Vimeo. Macht weiter so, 3, 2, 1, Happy Shooting, Alex. Ja, und ich habe mir das mal angeguckt. Du hast das auch schon gesehen, du weißt, was das ist. Ich kann mal ganz kurz erzählen, da ist ein Typ, der fährt mit einem umgebauten Truck durch die Gegend, hat sehr große, stabile Platten, wie so Aluplatten, die er beschichtet, und da wird das Bild drauf belichtet. Ich glaube, irgendwie sogar als positiv dann hinterher. Und unterwegs macht er quasi die Entwicklung dieser Platten, und man sieht in diesem Video so ein bisschen die Geschichte dahinter und mit wie viel Herz er dabei ist und welche Emotionen da hochkochen.
Naja, das ist interessant, weil was er da macht, ist, er macht diese sogenannte Tintype-Fotografie, also Collodion Wet Plate, sagt man auch dazu. Da wird also quasi die Platte, und das ist eben eine Metallplatte, wird beschichtet mit einem entsprechend lichtempfindlichen Material und so eine Emulsion, und dann muss das belichtet werden, während die Platte noch nass ist. Das ist so eine Fototechnologie aus grob 1850 kommt das her. Ja, das ist richtig aufwendig und ist auch nicht so simpel. Also da kann man auch schon mal komplett falsch liegen. Das Licht, was da am besten belichtet wird, ist dann das UV-Licht. Also das hat dann auch sehr viel mit Wolkendecke und sonst was zu tun, ob die Bilder gut werden. Und in der Form, also ich kenne es bisher eben nur so auf 4x5 Zoll. Da haben Moni und ich, als wir letztes Jahr in Toronto waren, gab es da so ein Event, wo auch Tintype-Fotografen da waren, und da haben wir auch von uns so ein Tintype-Bild machen lassen. Das ist schon eine richtig Hammer-Geschichte, und was der da macht, ist eben das Zeug so riesig, dass er also dann die Rückwand des Lastwagens quasi, so hat er so eine schwarze Folie gespannt, und in der Mitte dann ein Loch in der Folie, da ist dann das Objektiv drin, also der hat dann quasi eine riesen Großformatkamera, und in dem Laster sitzt der dann selber drin und macht da die Platte nass und lichtempfindlich alles im Dunkeln und geht dann, belichtet dann. Und ja, der ist dann mit Herz und Blut dabei, aber auch mit Portemonnaie, weil er sagt dann zwischendrin im Film nämlich auch, also ab einer gewissen Größe sind die richtig, richtig teuer. Da kann dann so ein Schuss schon mal $500 kosten.
Jawohl.
Also nicht nur jetzt Chemie, sondern eben auch Material und alles. Das ist schon richtig aufwendig. Aber die Bilder, die aus so einem Tintype hinten rausfallen, die sind schon enorm. Die haben eine total geniale Tiefe, was die Kontraste angeht, was die Graustufenabbildung angeht. Die haben was total Magisches, und jedes Bild ist ein Unikat. Das heißt, du hast also, das ist kein Negativ-Positiv-Prozess, sondern du belichtest auf die Platte, es ist eine positive Entwicklung, und am Ende gibt es das Bild genau einmal, und das macht es schon wieder irgendwo spannend, finde ich.
Sehr geil.
Also guckt, lohnt sich, schaut euch das Video an.
Guckt euch das unbedingt mal an. Also wirklich, das ist inspirierend, auch wenn man es nicht unbedingt nachbaut, aber man kriegt wieder richtig Lust aufs Fotografieren. So ging es mir jedenfalls.
Mhm. So, und jetzt laufen wir gleich in Zeitprobleme. Sollen wir das Mädchen von der Birgit und die Frage zu den Filmen, die Analogfrage, auf nächstes Mal verschieben?
Lass uns das tun.
Dann machen wir das und gehen jetzt mal.
Wir wollen denen auch schon den gebührenden Rahmen dann geben. Also Birgit und wer war das mit der Analogfrage? Ihr kommt nächstes Mal.
Das war
mal
der
dann.
Tobias.
Genau, Tobias.
Ihr seid nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.
So sieht's aus.
Und ist wie ein guter Käse, der reift und dann wird er besser. Ne?
So sieht's aus.
So, und jetzt haben wir einen Gewinner zu ermitteln. Und zwar eine
Regenaufgabe. Was haben wir eigentlich für einen Preis? Haben wir uns vorher gar nicht ausgeguckt, ne?
Was haben wir denn für einen Preis? Magst du mal schauen? Oder soll ich mal kurz schauen? Ja, ich schau mal kurz. Moment. Ich schaue. Ja, ich hätte da noch so ein Pärchen Filtercaps abzugeben.
Filtercaps, nehmen wir die
doch. Du erinnerst dich, die hatten wir besprochen, das sind die man so auf so einen Stapel Filter oben und unten drauf schraubt. Und zwar leider könnt ihr euch nicht den Durchmesser aussuchen. Das sollte dann 77 mm sein. Dann lohnt sich das.
Ja, die bekommt ihr so oder so, aber was ihr dann hinterher damit macht, ob ihr euch da eine schöne Aufbewahrungsbox für ein Brot unterwegs macht oder ob
das,
ihr...
Das kann man daraus nicht tun, nein.
Die sind einfallsreich, die Hörer. Oder ob ihr sie vielleicht tauscht mit jemandem oder im Forum oder im Chat-File bietet, das bleibt euch dann
genau, überlassen. Dafür ist das Forum da, also als Tauschbörse dafür. So, lassen Sie mal schauen, wir haben 53 Teilnehmer.
Ich fange mal an hier. 69.
69, knapp drüber. Der brennt. Der brennt nicht. Das ist die 35.
Oh, Volltreffer.
35. Benutzer Legron, Titel Looking Up.
Looking Up, ich mach's gerade mal auf.
Ein Regen. Das gefällt mir.
Wir sehen ein Blatt auf dem Regentropfen oben drauf liegen, aber das Blatt wurde von unten nach oben gegen das Licht fotografiert, sodass man die Regentropfen nur sieht, weil sie eben einen anderen Schatten werfen.
Das finde ich jetzt mal spannend. Habe ich kürzlich mal bei Sonne gemacht, so Blätter mit der Sonne dahinter so quasi knallhart durchfotografiert, wo man so alle Adern sieht, aber der hat das dann nochmal weitergetrieben und normalerweise sind die Tropfen ja so ein bisschen plastischer und kontrastreicher. In dem Fall sieht man sie durchs Blatt durch und sie sind so ein bisschen weicher dadurch. Und das hat auf den ersten Blick hat das bei mir so einen Hä-Effekt gemacht. Und dann habe ich es erst kapiert, dass ja die Tropfen oben auf dem Blatt liegen, dass man die quasi durchs Blatt durchsieht. Ja. Das ist ja mal eine schöne Idee.
Ganz genau.
Weiß nicht, was da rechts oben ist. Da ist, glaube ich, das scheint mir so ein bisschen, ist das bearbeitet oder?
Das kann einfach ein Hintergrund sein. Also die Kante oben, das wird das Licht sein, was da sich an der Kante da
reflektiert. Stimmt,
okay. Und dann ist irgendwas Dunkles im Hintergrund. Baum, Haus, keine Ahnung.
Nö, also das finde ich schön. Das ist eine klasse Idee. Normal geht das ja nicht so richtig zusammen. Du brauchst ja hinten ein helles Licht und das ist die Sonne, dann hat aber der Regen nicht viel mit zu tun. Und das ist jetzt wahrscheinlich so Sonne direkt nach dem Regenfall irgendwie. Mhm. Sehr.
Ich schneide mir das hier gerade vor meinem virtuellen Auge noch ein bisschen zu, dass also links unten diese Kante von dem zweiten Blatt weg ist und oben rechts das schwarze weg ist, dass ich wirklich nur dieses Blatt habe und so im unteren Drittel, Viertel den wie heißt das da vom Blatt, das Mittelding da, Stiel? Keine Ahnung. Dass das da unten so schräg liegt, finde ich sogar noch schöner.
Das Einzige, wo ich so ein bisschen schubsen möchte, ist links oben, da ist irgend so ein Schatten, der so von oben reingeht. Der stört jetzt für mich so ein kleines bisschen. Aber ja, das geht trotzdem.
Aber gut gemacht. Also, Legron, du hast die Filtercaps gewonnen. Schicke eine E-Mail, am besten direkt an chris@happyshooting.de mit deiner Anschrift, damit er dir das möglichst schnell zukommen lassen kann.
Ne? So, hast noch was zu besprechen?
Ich habe noch ein Bild rausgesucht, natürlich. Ich suche es gerade. Und zwar heißt das Ganze ohne, also Bindestrich ohne Bindestrich, und ist von Mitnichten Undenkbar. Finde ich schon mal einen sehr coolen Nickname. Und was wir hier sehen, ist eine Wasseroberfläche von vermutlich einem See oder so etwas, auf den es gerade drauf regnet. Und diese Regentropfen machen lauter kleine konzentrische Kreise über diese ganze Fläche, die wir da sehen, verteilt. Das Ganze an sich ist schon mal sehr schön, weil die Lichtverteilung auch ganz toll ist, nämlich von rechts scheint das Licht irgendwo zu kommen, da ist es ein bisschen heller, links ist ein Schatten zu sehen, also wahrscheinlich kommt das Licht dann eher von links, da ist ein Schatten zu sehen, vermutlich von Bäumen oder irgendeiner Art Struktur. Und in diesem Schattenbereich sind eben diese konzentrischen Ringe auf dieser Wasseroberfläche sehr hell, von dem Licht her, weil dadurch, dass sich die Oberfläche ja da wellt, logischerweise kommt das Licht dann da gerade noch hin. Und auf der Seite, wo es eben heller ist, da sind diese konzentrischen Kreise eben dunkel, weil man die Schatten da sieht. Und als ob das Ganze nicht schon spannend genug wäre, liegt unten rechts im Bild ein roter Luftballon auf der Wasseroberfläche, der so richtig so ein Eyecatcher ist. Also der zieht einen magisch an. Da schaue ich zuerst hin, so ist es mir jedenfalls gegangen. Und dann gleitet mein Blick so ein bisschen ab in diese große Weite, in diesen negativen Raum, der eben in diesem Fall ja eigentlich sogar das Subjekt ist, nämlich der Regen. Fand ich sehr, sehr schön und könnte ich mir auch sehr gut an einer Wand als ganz großen Print vorstellen. Hat mir echt toll gefallen.
Das Einzige, was ich dran auszusetzen habe, ist, dass zumindest hier jetzt auf meinem Bildschirm sieht so aus, als ob der der Ballon, als ob die Fläche einfach keine Detailzeichnung mehr hat. Das sieht mir so nach überbelichtetem roten Kanal. Nee, auch unten. Das sieht mir so nach völliger Fläche aus, also dass der rote Kanal da wahrscheinlich komplett überbelichtet ist. Das ist ein technisches Detail. Ich glaube, das würde dem noch ein bisschen mehr Tiefe geben. Der sieht so flach aus für mich, okay, der Ballon.
Könnte an der Bearbeitung liegen.
Liegt wahrscheinlich an der Bearbeitung, würde ich sagen, weil ich, wenn ich mir das Wasser so anschaue, da ist schon ganz kräftig an den Kontrasten gerissen. Aber ich finde es spannend, es ist so ganz so dieser rote Farbtupfen. Ja, ich habe auch ein Bild. Es ist ein sehr geometrisches Bild, und zwar von Abt Zero. Und das Bild heißt Grau, also G, Leerzeichen, R, Leerzeichen, A, Leerzeichen, U. Und ist so ein ganz simples Bild, was ich, ja, so, das ist so ein regengraues Bild, das hat er auch schwarz-weiß gemacht. Das ist einfach so Wellblech-Teile, wahrscheinlich von einer Fabrik oder von irgendeiner Firma oder sowas. Man sieht auch den Regen, das ist gar nicht so leicht, Regen, der durch die Luft fliegt, auch tatsächlich sichtbar zu machen. Mhm. Also da muss es schon richtig regnen. Deshalb haben die auch, wenn die so in Hollywood Filme filmen, dann ist es doch oft so, dass wenn es da regnen soll, dann werden da auch richtig dicke Feuerwehrschläuche eingesetzt, und dann bei den Dreharbeiten schüttet es wie aus Kübeln, so wie es eigentlich normalerweise fast nie regnet, damit es dann im Film normal aussieht. Also deshalb ist es schon schwierig, so Regen abzubilden. Hier sieht man ihn so quasi als Schleier so diagonal durchgehen, und das macht einfach irgendwie, ich weiß nicht, das sind so diese ganzen Linien, die senkrecht von oben nach unten gehen, dann die Horizontalen, die das durchschneiden, wo diese Platten aufeinander gehen, die Diagonale vom Dach und dann so quasi angelehnt an die Dachdiagonale dann eben auch der Regen, der so von links oben nach rechts unten diagonal, dass er durchpieselt. Also finde ich gut, hat mir auch gefallen, so als ganz simples, einfaches, so mehr so abstraktes Bild, so ein bisschen. Mhm. Also, gratuliere ganz herzlich, habt ihr alle gut gemacht. Tolle Sache.
So, sollen wir mal noch in der verbleibenden Zeit ganz schnell gucken. Bei Twitter sind ein paar Sachen gekommen. Moondragon fragt, wie schützt man eine Messsucherkamera im Regen? Plastiktüte wird schwierig wegen der vielen Sucherfenster. Hast du da einen Tipp?
Nö, habe ich keinen. Kommentare 275.
Genau, also wer da was weiß, ich schiebe gerade noch mal ein paar Links in den Chat. Dann Eski fragt, habt ihr Erfahrung mit dem MacBook Air 13 Zoll und Aperture Lightroom? Er spielt mit dem Kaufgedanken. Das 13er nicht, aber Chris, du hast das 11er, ne?
Ich habe das 11er, allerdings das 2010er 11er, also das mit dem Core 2 Duo. Das kommt mit Lightroom einigermaßen klar, aber die neueren sind deutlich stärker auf der Brust. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das eigentlich schon funktionieren müsste. Ich weiß, dass Aperture mehr Anforderungen an den Rechner hat, dass das ein bisschen mehr Horsepower braucht. Also Lightroom würde ich da problemlos drauf laufen lassen. Aperture kann ich nur sagen, ich weiß es nicht genau, ob es das wirklich gut macht.
Okay. Dann Carbon Compound fragt, wie er der Kamera kürzere Belichtungszeiten mit Blitzen reinwirkt. Extern und gut ist, fragt er. Eine 160. Sekunde ist kurz möglich mit Aufsteckblitz. Nee, das klappt auch mit externem Blitz nur bedingt, weil das Problem ist, haben wir schon drüber gesprochen, die Verschlusszeit deiner Kamera. Also wenn du einen Schlitzverschluss hast, dann muss für die Blitzbeleuchtung dieser Verschluss ganz geöffnet sein. Ansonsten ist nur ein Teil deines Bildes belichtet. Das kannst du natürlich hinfaken, wenn du einen Blitz hast, der relativ lange Abbrennzeiten hat, der so verhältnismäßig lange leuchtet. Also was weiß ich, wenn dein Blitz länger leuchtet als dein, oder lang genug leuchtet, sodass der Schlitz genügend Zeit hat durchzulaufen.
Das machen die aber eigentlich nicht
wirklich. Mindestens eine 200. Sekunde müsste dann leuchten, oder hier eine 160. Dann haut das hin. Ja, es gibt da so ein paar Porti-Systeme, die das machen. Aber das ist dann schon sehr weit. Ansonsten, diese ETTL-Blitze, die haben so eine High-Speed-Sync-Option. Da simulieren die ein Dauerlicht. Und dann kannst du auch eine 4000stel nehmen und blitzen. Allerdings mit verringerter Leistung. Jo, und Moondragon nochmal, eine HS-Frage aus aktuellem Anlass. Wie wirkt sich wohl die Entdeckung des mutmaßlichen Higgs-Bosoms auf die moderne Fotografie aus?
Ja, alles wird schwerer, ne? Wir haben doch jetzt die Schwerkraft entdeckt. Also Kameras, die vorher 2 Kilo gewogen haben, wiegen danach irgendwie 12 Kilo. Ist halt so. Muss man sich, ist halt Physik, ne?
Da muss man sich halt dran gewöhnen, ja. Aber da wird man schon mit fertig.
Ja, auf Google Plus haben wir noch Markus Siegel, hatte schon eine Mail an Info@ geschickt, also bei uns. Drive-by-Wire per USB. Follow-Focus gibt es schon als Arduino-Projekt und funktioniert mit jedem Objektiv und auch mit Nikons. Ja, da hat er auf dem Google Plus uns einen Link gepostet. Wir posten einfach den Link zum gesamten Google Plus Beitrag. Mhm. Dann könnt ihr da reinschauen. Dann schreibt er noch, sorry, noch vergessen, dass ich ja noch eine Frage habe. Wie fotografiert man denn am besten ein schönes Auto? Zum Beispiel Oldtimer, oder wäre das eher eine Frage für Monis Motivklingel? Models, die sich auf der Motorhaube räkeln, sind leider gerade alle und auch nicht das Ziel. Haben wir schon öfters drüber geredet, über sowas? Da schaust du mal bitte in der Suche nach auf happyshooting.de.
Ja, nicht speziell Oldtimer, aber so Autos halt generell.
Autos allgemein, also da geht's immer so um das Thema, ja, die Reflexionen sind das Wichtige an der Stelle und wo man die Lichtquellen platziert und so weiter. Ja,
oder wenn man sie während der Fahrt fotografieren will, dass man da nicht schnell unterwegs sein muss und.
Genau. Bastian Hybrid schreibt,
hat einen
Tipp für den Markus, genau. Und John Ferrer, neben dem Rundum auf die analoge und digitale Fotografie, werdet ihr zukünftig auch andere Themen haben. Zum Beispiel Nutzung der DSLR für Video, inklusive möglicher Workshops. Das fragt John Ferrer so ungefähr jedes Mal. Also, es könnte 2013 in irgendeiner Form was geben, da habe ich zumindest englischsprachig was vor mit dem Alan. Aber konkrete Pläne gibt es da noch nicht. Und ja, werden wir uns mal die Gedanken zu dem Thema machen.
Gucken wir mal.
Also,
einfach dran bleiben.
Genau, also John, vertrau uns, du musst es nicht jede Woche nachfragen. Wir haben das Thema gehört, wir haben die Fragen gehört und es ist schon länger mal auf der Liste und ja, was da in die Richtung geht.
Ja, und wer spezielle Themenwünsche hat für Workshops,
immer her damit.
happyshooting.de, einfach einen passenden Betreff, dass wir das schneller rausfinden. Und wir richten uns natürlich auch ein bisschen nach euch, das ist auch klar.
Gut, dann würde ich sagen,
haben wir
lösen noch was auf, ja.
Tja, und wie gesagt, das kommt vom Bernd. Er schreibt hier, eine Canon A1, eine der ersten Generationen mit FD-Bajonett und Programmautomatik mit Asthma. Das ist dieses Geräusch. In der Standardversion ohne Motor, aber mit sehr gut und schnell bedienbarem Schnellspannhebel. Bei vielen Modellen der A-Serie verharzte nach ca. 15 Jahren das Öl der Spiegelmechanik, was zum berüchtigten Asthma führte. Der Spiegel klappte erheblich langsamer als normal unter lautem Quietschen. Das vorliegende Sample hat eine bei warmem Wetter mittelmäßig schnelle Bewegung. Wenn es kälter wird, kann das Spiegelklappen auch bis zu einer halben Sekunde dauern, für Actionfotografie dann ungeeignet. Zu hören ist langsames Spannen und eine Auslösung mit einer 60stel Sekunde ohne Objektiv. Jo, ich habe mal nachgeguckt, die Kamera wurde 1978 bis 1985 gebaut, hat das angesprochene FD-Bajonett und war die erste Kamera mit Programmautomatik, also wo Blende und Zeit automatisch berechnet wurden. War übrigens auch die erste Kamera, wo Blende und Zeit mit einem 7-Segment-LED im Sucher angezeigt wurden, so sagt es jedenfalls Wikipedia. Sie hat einen Tuchschlitzverschluss, der von 30 Sekunden bis eine 1000stel Sekunde funktionierte und ganz modern damals, das Rückteil konnte gegen ein Datenrückteil getauscht werden, so ein Data-Back, um dann eben Zahlen und Buchstaben, zum Beispiel das Datum, ins Negativ einzublenden. Tja.
So tja, und jetzt ist es 18.30 Uhr und ich muss tatsächlich jetzt sofort los.
Wir sind, deshalb sind ja auch just in time fertig.
Deshalb würde ich sagen, kommt nächste Woche wieder. Wir kommen auch wieder.
Ja, nächste Woche senden wir dann vom Workshop sozusagen.
Kommt vom Workshop, ja, aber wir kommen wieder.
Wir kommen wieder.
Ja, live leider nicht, aber dann am Donnerstag
wieder. Ihr werdet es ja hören, ne? Und bis dahin macht ihr schöne Fotos. Aufgabe läuft ja noch. Ja, bis zum nächsten Mal, ne?
Drei. Bis dann, macht's gut.
Drei, zwei, eins.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.